Ich komme damit also zum zweiten Teil dessen meiner Ausführung, zu der Frage, wozu ist eigentlich dieser ganze Zinnober Öffentlichkeit und Wahl nötig, wozu ist er gut, zu welchem Sinn und Zweck gestaltet der Staat in seinen demokratischen Institutionen sein Willensverhältnis zu seinen Bürgern dermaßen kompliziert und aufwendig. Ich will mal mit der Frage beginnen, was eigentlich das Ergebnis einer Wahl ist. Was ist eigentlich geleistet, wenn das Volk gewählt hat? Das eine war schon gesagt, die Bürger in ihrer Eigenschaft als Volk, als gleiche Staatsbürger, jeder mit einer Stimme, ausgestattet, unabhängig von Stand, Geschlecht und sonstigen gesellschaftlichen Unterschieden. In dieser Eigenschaft als gleiche Staatsbürger haben die Bürger gewählt, der Herrschaft zugestimmt und jetzt gibt es eine neue Regierung. Und die neue Regierung setzt sich jetzt nach der Wahlnacht, nachdem sie sich gebührlich beim Volk bedankt hat für deren Wahlstimmen oder ihre Enttäuschung als Opposition geäußert hat und ihr Bekenntnis abgelegt hat, konstruktiv mit der neuen Regierung zusammenzuarbeiten. Die nächste Frage des Journalisten am Wahlabend ist, und was sind jetzt Ihre Pläne für die nächste Legislaturperiode? Und siehe da, das Volk kommt nicht mehr vor, und zwar zu Recht. Weil jetzt ist ja die Herrschaft wieder unter sich. Jetzt ist sie wieder bei ihrem eigenen Thema. Was ist jetzt zu tun? Auch das hat in der Demokratie, im modernen bürgerlichen Staat, eine Eigentümlichkeit, die hier eine Rolle spielt. Wenn das einfach so geht, unterschiedlichste Vertreter in Ämter zu wählen und dann mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, naja, wenn der Schröder Regierungschef ist, dann wird sich zwar das eine oder andere Detail in der deutschen Politik verändern, die eine oder andere Betonung anders gelegt werden, aber im Großen und Ganzen geht es doch im Prinzip um die gleichen Ziele, um die es vorher auch gegangen ist. Das Wachstum der Wirtschaft muss gefördert werden, die Arbeitslosigkeit muss bekämpft werden, für den Umweltschutz muss gesorgt werden, der Sozialstaat muss reformiert werden, Europa muss vorangebracht werden und so fort. Die Ziele hat sich der Schröder nicht ausgedacht, die waren vorher schon da. Und daran merkt man, dass die Zielsetzung dieser Nation tatsächlich welche sind, die von den Personen unabhängig existieren, unabhängig nicht in dem Sinne, dass es nicht immer Leute bräuchte, um diese Zielsetzung durchzusetzen, auch Leute, die mit dem Willen begabt sind, sich genau das zum persönlichen Anliegen zu machen. Aber dass es darum geht, zum Beispiel nach der Wiedervereinigung Deutschland mehr Verantwortung in der Welt wahrnehmen zu lassen, dass es quasi so etwas wie ein Sachzwang ist, dass wenn ein Land größer ist und die Sowjetunion weg ist, dass dann Deutschland eine neue europäische Führungsmacht werden muss. Diese quasi sachzwangartige Notwendigkeit existiert offenbar unabhängig davon, von der Willkür der besonderen Individuen, die jeweils in ihrem Amt diesem Sachzwang zur praktischen Durchsetzung verhelfen. In der Demokratie gibt es die Trennung zwischen Amt und Person. Die Staatsaufgaben, der Inhalt der Staatsgeschäfte existieren unabhängig von wechselnden Figuren. Und nur deswegen geht das überhaupt zu sagen, der Funke wird abgesägt und die Künast kommt an seine Stelle, ohne dass jemand befürchten muss, dass an der Kontinuität dessen, was Agrarpolitik ist, im Großen und Ganzen sich was ändert. Es gibt an dieser Stelle bei der Beurteilung dessen, was bürgerliche Staaten so tun und treiben auf der Welt, eine Täuschung. Und diese Täuschung besteht darin, dass weil Herrschaft im Kapitalismus tatsächlich etwas Unpersönliches ist, die unpersönliche Gestalt der Herrschaft des Gesetzes hat, es deswegen auch so wäre, dass diese Herrschaft keinen Zweck und keinen Inhalt hätte. Quasi weil sie nicht Willkürherrschaft ist, ginge es ihr nicht auch tatsächlich um konkrete materielle Ziele, die sie durchsetzen will. Es ist eigentlich sogar umgekehrt, wenn in der bürgerlichen Gesellschaft das Gesetz herrscht und nicht die Willkür von irgendeinem individuellen Herrscher, dann kann man daran sehen, dass die Staatsziele in diesen Gesellschaften etwas Allgemeines und Allgemeingültiges haben. Und zwar in der Weise, dass sie eben tatsächlich von dem Willen der einzelnen Staatsmacher abgetrennt existieren. Das ist das eine. Die Ämter sind da, was sie zu tun haben, legen Gesetz und Verfassung und Gesellschaftsordnung und der jeweilige Stand der politischen Konjunktur und der Konkurrenz zwischen den Nationen fest. Und das Zweite, was damit sichergestellt ist, ist, dass diese Gewalt in der Wahl, indem sie vom Volk legitimiert ist, wieder das Recht hat, Herrschaft auszuüben, also legitimiert ist und als solche souverän besagtes Gewaltmonopol für sich in Anspruch nehmen kann. Gewaltmonopol eben nicht in dem Sinne, dass nur die Leute, die in der Regierung sitzen, in dieser Gesellschaft Macht haben und Gewalt über andere ausüben, sondern Gewaltmonopol in dem Sinne, dass nur die das Recht haben, anderen Personen in der Gesellschaft Gewalt über Dritte zuzuweisen. Auch ein Lehrer übt Gewalt über seine Schüler aus, in dem, wie von mir gesagt, sachlich unpersönlichen Sinne, nämlich in dem Sinne, dass der Lehrer mit seinen Zensuren darüber entscheidet, wie die spätere schulische Karriere des Schülers aussehen wird. Auch ein Unternehmer übt in seinem Betrieb Macht über seine Untergebenen in dem Betrieb aus, aber auch die ist nicht einfach eine persönliche Herrschaft des Chefs über seine Untergebenen, sondern sie folgt Recht und Gesetz und richtet sich nach den ökonomischen Notwendigkeiten, die halt durch die Gesetze des Geldverdienens vorgegeben sind. Aber dass es sich um Gewalt, um Macht handelt, ändert daran gar nichts. Wenn ein Unternehmen Leute entlässt, dann fällt es sehr schwerwiegende Entscheidungen über die zukünftige Lebensgestaltung dieser Leute, greift also ein in die, wie es immer so schön heißt, Schicksale von Tausenden von Leuten. Das ist eine Machtentscheidung, gegen die der Einzelne nichts kann. Aber sie gilt gar nicht als solche, weil sie im Einklang mit den Gesetzen erfolgt und derjenige, der das tut, nur sein Recht wahrnimmt, das ihm von Staats wegen zugestanden ist. Der Witz am staatlichen Gewaltmonopol besteht also nicht darin, dass nur der Kanzler und die Minister und vielleicht noch die Polizisten in dieser Gesellschaft Gewalt über andere ausüben und die anderen haben alle nichts zu sagen, sondern der Witz am Gewaltmonopol besteht darin, dass die staatliche Verfassung und die staatlichen Gesetze festlegt, welche Gewaltausübungen von Leuten über andere in dieser Gesellschaft erlaubt sind und welche verboten und nach welchen Kriterien und Gesichtspunkten diese Gewalt ausgeübt werden darf. Ich will das mal in einem Paragraphen des Grundgesetzes erläutern. Ich habe ihn nicht mehr ganz genau im Kopf, aber Sie können mich ja korrigieren. Da heißt es, niemand darf aufgrund seiner Rasse, seiner Abstammung, seiner Religion diskriminiert werden. Das ist eine sehr interessante Vorschrift, weil die Vorschrift besagt ja nicht, niemand darf diskriminiert werden, sondern sie gibt eindeutige Gesichtspunkte dafür an, die bei dieser Diskriminierung nicht vorliegen dürfen. Jeder Vermieter darf einen Mieter, der ihm nicht gefällt, die Wohnung vermeiden. Er darf aber nicht dazu sagen, und du kriegst sie nicht, weil du Türke bist. Jeder Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer aus betrieblichen Gründen entlassen. Er darf ihn aber nicht entlassen, weil er eine Frau ist. Es sei denn, er kann beweisen, dass die Weiblichkeit dieser Person ein betrieblicher Grund ist. Es wird also ein Unterscheidungskriterium verfassungsmäßig in die Welt gesetzt zwischen erlaubter und unerlaubter Diskriminierung. Es wird gesagt, auf Grundlage welcher Kriterien, nämlich rein ökonomischer, Leute schlecht und gut behandelt werden dürfen, sortiert werden dürfen, bewertet und beurteilt werden dürfen und auf welcher nicht, nämlich eben aufgrund von nicht ökonomischen, rein persönlichen, subjektiven Gründen. Erstens, die Regierung besetzt Ämter, deren Inhalt per Recht und Gesetz festgelegt ist. Zweitens, sie ist auf dieser Grundlage legitimiert, Gewalt über andere in der Gesellschaft auszuüben und Gewalt in der Gesellschaft zu verteilen. Und drittens, die Art und Weise, wie sie das tut, mit der Art und Weise, wie sie das tut, zwingt sie die Bürger, ihre Interessen am Gesetz zu orientieren. Diese Form des Regierens qua Gesetz enthält ausdrücklich die Anerkennung des Bürgers als einem, der sich zur Gesetzestreue frei entscheiden soll. Das Gesetz ist eben seiner Form nach kein unmittelbarer Zwang, sondern Verbote und Gebote legen die Bürger auf eine Verfolgung ihrer privaten Interessen fest, wo sie sich aufgrund von gesetzlichen Vorschriften entscheiden sollen, wie sie diesen Interessen nachgehen wollen. Einerseits kann man sagen, wenn der Staat mit Gesetzen regiert, dann geht er offenbar davon aus, dass es für die Bürger jeden Tag tausend Gründe gibt, sich an diese Gesetze nicht zu halten. Wer Diebstahl verbietet, gibt zu, dass es lauter gute Gründe für Leute gibt, das Eigentum anderer Leute nicht zu achten, weil sie selber keins haben. Aber dieses Gesetz, Diebstahl ist verboten und wird bestraft, richtet sich nicht an bestimmte Individuen, sondern formuliert Prinzipien der Gesetzestreue und spricht die Leute insofern nur an als Repräsentanten gültiger gesellschaftlicher Interessen. Es spricht sie gar nicht an als Individuen, als Personen, sondern nur insofern sie in die Lage kommen, in der Lage sind, von einem solchen Gesetz betroffen zu sein, sich an es halten zu müssen oder nicht. Ich ziehe mal aus dieser erstmal ziemlich abstrakten Zusammenfassung dessen, was ist eigentlich eingerichtet, wenn die Regierung antritt. Was findet sie vor? Sie findet vor Ämter, sie findet vor Verfassung und Gesetze und sie findet vor das Recht, im Parlament organisiert, diese Gesetze neu zu definieren und zu verändern. Was ist damit über das Verhältnis von Staat und Bürger nach der Seite hin gesagt? Die Regierung regiert, indem sie Vorschriften dafür erlässt, definiert, wie die Bürger ihrerseits dem nachkommen sollen, was ich am Anfang des Vortrags Pflichten genannt habe. Sie definiert Vorschriften dafür, wie die Bürger ihre Interessen in ihrem Privatleben verfolgen sollen. Recht, Gesetz, was am Anfang, ich erinnere daran, vorkam als, das ist doch der Vorzug der Demokratie, dass die Bürger Rechte haben, dass sie qua Recht geschützt sind, dass auch der Staat sich an Gesetze hält, dass die Herrschaft nicht willkürlich verfährt, sondern unpersönlich ist. Der Witz an all diesen Bestimmungen dieser Herrschaftsausübung besteht eben gar nicht darin, dass der Staat sich mit diesen Bestimmungen Schranken einzieht für sein eigenes Handeln, quasi Vorkehrungen dafür trifft, dass lauter Willkürhandlungen unterlassen werden, die sonst passieren könnten. Es ist umgekehrt. Recht und Gesetz, die ganze Organisation des Rechtsstaates, ist die Methode, mit der die politische Gewalt die Bürger in dieser Gesellschaft darauf festlegt, ihre Interessen, ihre privaten Interessen so zu verfolgen, dass das Ergebnis rauskommt, was die Politik gerne will. Er bestreitet den Leuten gar nicht das Recht, diese privaten Interessen zu haben. Das ist gar nicht sein Standpunkt. Es gibt keinen Standpunkt im bürgerlichen Staat, der das Privatinteresse einschränkt. Ganz im Gegenteil. Das ist ja gerade vom Bürger verlangt, dass er diesen Privatinteressen nachgehen soll. Aber auf die Art und Weise, im Rahmen der Schranken und Grenzen, die vom staatlichen Gesetz definiert sind. Zwang soll eine positive Wirkung, soll nicht bloß eine Verhinderung sein. Der Witz am Verbot des Diebstahls ist nicht einfach Verhinderung, dass einer klaut, sondern ist umgekehrt die Verpflichtung der Leute drauf, ja, wenn ihr selbst kein Eigentum habt, dann benutzt eben die erlaubte Methode, an Geld zu kommen. Es gibt ja eine verbotene und eine erlaubte Methode. Die verbotene Methode ist klauen. Die erlaubte Methode ist, einen Beruf lernen, sich beim Arbeitsamt melden und einen Arbeitsplatz ergattern. Dann macht man alles richtig und verfolgt den gleichen Zweck, nämlich an Geld ranzukommen. Recht und Gesetz sind nicht Schranken staatlichen Handelns, sondern die Art und Weise, wie die Bürger darauf festgelegt werden, erstens, was sie überhaupt für Privatinteressen haben können und dürfen, da komme ich gleich drauf, und zweitens, wie sie diese dann zu verfolgen haben. Und insofern ist jedes Recht und jedes Gesetz nicht nur ein Verbot und eine Schranke, sondern gleichzeitig auch immer ein Angebot an den Willen, mit gesetzestreuen Methoden den ökonomischen Notwendigkeiten dieser Gesellschaft nachzukommen. Diese Interessen, von denen da die Rede ist, so viel kann man, glaube ich, an der Stelle schon sagen, sind einigermaßen eigentümlich bestimmt. Erstens geht die staatliche Gesetzgebung davon aus, dass die Interessen, die die Bürger in dieser Gesellschaft so haben, notwendigerweise miteinander in Gegensatz geraten. Alte Staatstheoretiker haben diesen Sachverhalt aus der Menschennatur erklären wollen. Die Menschen sind halt so, dass sie immer aufeinander losgehen. Der bürgerliche Staat ist in dieser Hinsicht viel realistischer. Der weiß nämlich ziemlich genau, und das kann man seiner ganzen Gesetzgebung auch ansehen, wo diese Gegensätze herkommen. Wenn ein Staat einem Unternehmer Auflagen macht bezüglich der Menge von Dreck, die er in die Umwelt schleudern darf, dann weiß er offenbar, dass die ökonomische Kalkulation, die ein Unternehmen macht und für den Umweltauflagen Kosten sind, zunächst einmal dem Unternehmen genau die gegenteilige Maßnahme nahelegt. Deswegen muss er überhaupt gezwungen werden zu einer Sache, die einem eigentlich vom gesunden Menschenverstand her betrachtet als selbstverständlich erscheinen würde, dass es irgendwie nicht besonders zweckmäßig ist, wenn man ein nützliches Gut produziert, gleichzeitig die Leute dabei zu vergiften, die das hinterher konsumieren und produzieren sollen. Das ist aber in einem kapitalistischen Betrieb überhaupt nicht so. Und zwar nicht deswegen, weil Unternehmer menschenfeindliche Wesen wären oder böse oder sowas, sondern weil sie einer ökonomischen Kalkulation folgen, die alle Momente ihrer Produktion in Geldgrößen misst und den Erfolg dieser Produktion am Überschuss über die Geldgrößen, die sie für die Produktion einsetzen. Dass es allen Leuten in der Gesellschaft, wenn sie zu was kommen wollen, wenn sie ihren Privatinteressen, wie es so erstmal oberflächlich heißt, nachgehen wollen, erstmal und vor allem drum gehen muss, an Geld ranzukommen, ist erstmal eine praktische Unterstellung und eine Banalität. Diese Aussage verliert aber sofort den Charakter des Banalen, wenn man sich klar macht, dass es keineswegs eine naturnotwendig gegebene Sache ist, sondern selbst der staatlichen Gewalt bedarf, damit das überhaupt geht. Im Geld verfügen Leute, die es haben, auf den ausschließenden Zugriff auf alle Mittel der gesellschaftlichen Produktion und Konsumtion. Umgekehrt, die es nicht haben, kommen an nichts von dem ran, was sie brauchen. Wenn also eine Gesellschaftsordnung, die sich Kapitalismus nennt, das zur praktischen Grundlage des Produzierens macht, dass sie sagt, ja, so soll bei uns in dieser Gesellschaft produziert werden, so werden die Lebensmittel und Produktionsmittel hergestellt, die zur Reproduktion der Gesellschaft notwendig sind, dass immer, wenn irgendein Element dieser Produktion irgendwo existiert, sei es eine Fabrik, sei es ein Stück Grund und Boden, dieses Stück gesellschaftlichen Produktionsmittel einer Person oder einer Gruppe Personen rechtlich zugeordnet ist, das nennt man Eigentum, und dieses Eigentum, dieses private Individuum berechtigt, aus diesem Eigentum einen Geldertrag zu ziehen. Umgekehrt, all diejenigen, die über solche Mittel nicht verfügen, damit die Gelegenheit eröffnet ist, sich an den Produktionsmitteln der anderen nützlich zu machen und dafür ebenfalls an Geld ranzukommen. Erstens, dass es sich damit um gegensätzliche Mittel handelt, ist damit notwendig gegeben. Der Sache nach existieren zwischen Produktionsmittel und Arbeitskraft überhaupt kein Gegensatz. Sie ergänzen einander aufs Beste, wenn beides braucht man halt, damit ein nützliches Gut rauskommt. Erklärt man das eine zum Eigentum, mit dem Zweck, einen Geldertrag zu beziehen, und betrachtet das andere als Geldquelle für die anderen, dann entsteht tatsächlich ein Gegensatz, der in der Öffentlichkeit unter dem durchgesetzten Begriff Lohnkosten ja auch allen bekannt ist. Das, was die einen zum Lebensunterhalt benötigen, stellt für die Kalkulation der anderen einen Abzug dar von dem Überschuss, der rauskommen soll. Die Schädigung, die wechselseitige Schädigung des Interesses des anderen ist also in dieser Definition der Produktionsweise praktisch unterstellt. Davon geht der Staat in seiner Gesetzgebung aus, dass diese wechselseitige Schädigung eine Notwendigkeit ist. Und für diese wechselseitige Schädigung zieht er Schranken ein, legt also alle Privateigentümer und Nicht-Privateigentümer darauf fest, dass sie bei der Ausnutzung ihrer Geldquelle nur so weit gehen dürfen, dass die Quelle des anderen nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Auf diese Weise sind tatsächlich alle Bürger in einer kapitalistischen Gesellschaft gleich und auf diese Weise sind sie auch frei. Gleich sind sie insofern vor dem Gesetz, als das Gesetz erstmal nicht danach fragt, ob sie Aktionär, Unternehmer, Arbeiter, Schüler und so weiter sind. Alle haben die gleichen Rechte und Pflichten. Was das für den Einzelnen jeweils heißt, diese Rechte und Pflichten zu erfüllen. Ja, das hat ziemlich viel damit zu tun, auf welcher Seite dieses Gegensatzes er halt mit seinen Mitteln steht. Frei sind sie, als auch im Unterschied zu früheren Gesellschaftsordnungen kein Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft von vornherein auf eine Einkommensquelle festgelegt wird. Es gibt kein Gesetz, das die Kinder von Arbeitern zwingt, wieder Arbeiter zu werden. Aber so viel ist klar, wenn man im Kapitalismus was werden will, kann man nur in der Hierarchie der Einkommensquellen aufsteigen, die halt eingerichtet sind. Dann kann man halt vom Garagenbastler zum Milliardär werden. Und das unterstellt allerdings, dass eine große Masse der sonstigen Menschheit das nicht wird, weil irgendjemand die ganzen Computer ja schon noch zusammenbauen muss, mit denen Bill Gates dann sein Vermögen macht.